Gehirn. Schrotthirn entsteht im Gehirn. Ich wusste nicht, ob Sie das wissen. Ich hole mal ein wenig auf zum Schrotthirn. Sie alle kennen Schrotthirn. Sie wissen, es ist eine Unterbrechung des normalen Redeflusses, eine Störung des Redeflusses und damit auch der sprachlichen Kommunikation überhaupt. Die Personen zeigen Wiederholungen von Silben, Mama, Mama. Sie zeigen Dehnung, meine Mutter, oder sie zeigen Blockierung, ich bin. Das sind so die Kernsymptome. Es gibt noch ein paar andere und eine Reihe von Begleitsymptomen, die häufig so emotional besetzt sind oder starke vegetative Reaktionen sind, dass sie für den Betroffenen selbst sogar im Vordergrund stehen. Also das Managen, der Umgehung kritischer Wörter, damit sind Stotternde sehr beschäftigt, körperliche Mitreaktionen, sie helfen sich mit den Händen oder mit Grimassen oder bestimmten Körperbewegungen, um das Ereignis zu beenden, mit Bewegungen der Hände grimassieren, Schichten, Hautrötungen, das gehört alles dazu. Und Stotternde, die ihr Stottern verloren haben, aber länger gestottert haben, empfinden sich auch lebenslang weiterhin als Stotternde, weil sie eine solche lebendige Erinnerung an diese belastende Situation haben. Sie vermeiden Kommunikationssituationen. Wir kennen viele Stotternde, die ihren Beruf aufgeben mussten oder wechseln mussten, gehen in wenig kommunikative Bereiche hinein. Der Beginn des Stotterns, über das ich rede, was das ohne erkennbare äußere Ursachen entstehende Stottern ist, liegt so im Alter von 2 bis 4 Jahren. Dort können wir es verwechseln mit anderen normalen Sprech- und Flüssigkeiten, die insbesondere Kinder in diesem Alter im Rahmen des normalen Spracherwerbs auch haben, die aber lockere Ganzwortwiederholungen häufig sind und sich nicht in dieses verfestigte Stottern hinein entwickeln. Das echte Stottern, das üblich bleibt, also das wirklich als Stottern zu bezeichnen ist, hat eine Gefälschung, da geht es 5% aller Kinder, das ist nicht wenig, aber für uns Erwachsenenalter bleiben nur etwa 1% bestehen. Woran liegt das? Etwa 50-80% der Kinder verlieren das Stottern wieder. Fatales Fehlwissen häufig auch unter Medizinern ist, oder Fehlaussage gegenüber Eltern, es verwechselt sich. Warten Sie mal ab, das verwechselt sich. Das tut es ja meistens auch, eben bei 70-80% der Kinder, aber bei denen es bestehen bleibt, ist es häufig ein Riesenproblem lebenslang. Mädchen zu Jungen fangen etwa in dem Geschlechterverhältnis an, wie übrigens auch für Sprachentwicklungsstörungen, etwa 2-mal so viele Jungen wie Mädchen. Mädchen remittieren dann auch noch häufiger, sodass das Verhältnis im Erwachsenenalter etwa 3-4-5-mal so häufig Männer betroffen sind als Frauen. Überdauert das Stottern also diese Möglichkeit der Remission, die meistens innerhalb der ersten 3 Jahre nach dem Auftreten des Stotterns vorkommt, dann bleibt es eben als sogenanntes chronisches Stottern übrig. Es ist kulturuniversell. Es geht durch alle Kulturen, durch alle kognitiven Fähigkeiten hindurch, durch alle sozialen Schichten und ethnische Gruppen. Man hat zwar kleinere Unterschiede gefunden, aber nichts, was robust ist. Das hatten wir schon. Ja, nicht. Wir sehen Stottern häufiger zusammentreffen mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, mit Epilepsie. Da könnte es allerdings sich auch um neurogenes Stottern handeln. vielleicht sollte ich das nochmal abgrenzen. Die Erkrankungen, über die wir heute sonst gesprochen haben, gehen häufig auch mit Redeunflüssigkeiten einher, beispielsweise auch Parkinson'sche Erkrankung oder Zustand nach Schlaganfällen. Das ist das sogenannte Neurogene oder erworbene Stottern. Auch recht häufig. Und dann gibt es das ganz, ganz seltene psychogene Stottern, das nach schwersten einschneidenden Ereignissen entsteht. Ich kann mich an ein Patientenkind erinnern, einen jungen Mann, 16 Jahre, der bei der Erschießung seines kleinen Dorfes in Kosovo dabei war, oder ein Mann, der in seinem eingestürzten Haus aus dem Keller geholt wurde. Die stotterten von dieser Minute an und das Stottern war sehr schwer zu beeinflussen. Aber über dieses Stottern wollen wir jetzt gar nicht so reden. Stottern bei geistiger Behinderung trifft auch relativ häufig zu, möglicherweise auch ein neurogenes Stottern. Stottern bei Gehörlosigkeit passt nie. Man braucht ein auditorisches Feedback zum Stottern. Geschlechterverteilung hatte ich erwähnt. Man hatte immer gedacht, es gab viele Spekulationen, eine unterschiedliche Erziehung. Dann hat man das eine bekannte Studie in Kibbutz, wo man zeigte, dass das Geschlechterverhältnis bei scheinbar gleicher Erziehung genau dasselbe ist wie eben ohne, dass wir wissen, heute gibt es unterschiedliche Vererbungsmuster und unterschiedliche Gene, die dafür zuständig sind, dass die Rückbildung und auch der Befall von Stottern unterschiedlich ist. Wann haben wir Stottern besonders stark? In fordernden interpersonellen Kommunikationssituationen. Insbesondere wenn also auf gleicher Augenhöhe kommuniziert wird. Beispielsweise stotternde nicht, wenn sie mit Haustieren sprechen oder mit Babys. Ein Freund und Kollege von mir, der selber stark stottert und eine Stottertherapie, ein Institut leitet, der hatte dann auch sein letztes Baby bekommen und sagte dann irgendwann zu mir: Oh, schade. Jetzt fängt er doch an, jetzt fange ich doch wieder an zu stottern, wenn ich mit ihm spreche. Und zwar war das so im Alter von 8 Monaten des Babys, da fing das Baby an, die Prosodie, die Sprechmelodie des Vaters immer mehr zu imitieren. Und da kam auf einmal dieses, auf gleicher Augenhöhe wieder hinein und er fing wieder an zu stottern mit seinem Kind. Es wird auch nicht gestottert beim Singen, beim Sprechen im Chor, beim Flüstern, beim Schreien, beim Schauspielen, bei Gedichteaufsagen oder auch weniger, wenn verlangsamt oder rhythmisch, zum Beispiel mit einem Metronom, gesprochen wird. Maskierende Geräusche bringen das Stottern weg oder auch eine veränderte Rückmeldung der eigenen Sprache. Beispielsweise erinnere ich mich an einen Kollegen, der stark stotterte. Wenn er sich die Nase zuhielt, sprach er sofort flüssig. Aber wenn er das über 10 Minuten oder eine Viertelstunde getan hätte, dann wäre er wieder unflüssig geworden. Die Vorgabe eines Rhythmus oder einer Tonhöhe oder ein Verfremdungseffekt der eigenen Sprachwahrnehmung macht flüssig. Daraus resultierte auch ein relativ merkwürdiger Aufruf in der Lehrerzeitschrift, die alle Lehrer bekommen vor 2 oder 3 Jahren, als die Lehrer aufgefordert wurden, ihre Schüler doch ihre Leistungskontrollen dann singenderweise abhalten zu lassen und meinten auch, das würde das Stottern heilen, das heilt es mitnichten. Und welcher Schüler im Alter von 14 Jahren möchte schon gerne seine Chemie aufhören, singen zu vortragen? Also, das ist eher kontraproduktiv. Was heißt nun Stottern im Gehirn? Es gab in Europa 2 große Zugänge zum Stottern. Ich rede jetzt mal nicht von den vielen Zugängen, als man dachte, es wäre eine organische Erkrankung der Zunge oder der Artikulationsorgane, als man heroische Operationen machte, halbe Zungen wegnahm, Mundgabeln und Mundprothesen einführte, die nicht zu einer Besserung führten. Aber so im letzten Jahrhundert gab es in Europa stark den psychoanalytischen Zugang, der übrigens in Regionen wie Amerika überhaupt keine Rolle spielt, in Nordamerika keine Rolle spielt. Da sah man das Stottern lediglich als Symptom an. von psychogenen Störungen, Persönlichkeitsstörungen, unterdrückte Wünsche, Konflikte. Leider gibt es auch heute noch relativ viele Therapien im deutschen Sprachraum, die da ansetzen. Es gibt aber keine Studie zu Persönlichkeitsmerkmalen und Eltern-Kind-Interaktionen, haben irgendwelche psychischen Muster oder Persönlichkeitsstörungen aufgewiesen, die mit dem Stottern wirklich assoziiert waren. Später in den 50er Jahren gab es dann die Umwelttheorie, die sagte, Stottern ist eher ein Produkt einer Fehlerziehung, ein erworbenes oder erlerntes Verhalten, zum Beispiel aus ungünstigen elterlichen Einflüssen, Überforderungssituationen der Kinder. Das Modell erklärt vielleicht eine Begleitsymptomatik, aber nicht die Kernsymptomatik. Dann kamen bereits 1927, 1928 ein Neurologe und sein Kollege auch darauf, dass auf die sogenannte zerebrale Dominanztheorie, die war gar nicht so schlecht. Man ging davon aus, dass asynchrone Nervenimpulse zu den Artikulationsorganen gibt durch irgendeine Hemisphärendominanz im Balance und daraus dann ein Konflikt auf der muskulären Ebene entsteht. Das stimmt zwar so nicht, aber der Weg war schon gar nicht so schlecht. Später in den 70er, 80er Jahren hat man Stottern allmählich herausgefunden als eine Störung des sprechmotorischen Systems, vor allem der Sprechmotorikkontrolle. Auch linguistische Systeme scheinen zumindest bei einigen Stotternden mit eingezogen zu sein, aber prädominant ist die Störung der Sprechmotoren. Wir sagen also heute, wir haben es mit einem multifaktoriellen Geschehen zu tun, was eine vorherrschende, und zwar eine massiv vorherrschende genetische Disposition hat. Aufgrund derer es zu neurophysiologischen und neuroanatomischen Abweichungen im Hirn kommt. Es gibt auch Einfluss von Umgebungsfaktoren, da komme ich gleich drauf, aber es gibt erhaltende und verstärkende Einflussfaktoren oder eben sprechflüssigkeitsbegünstigende Einflussfaktoren von außen. Auslösefaktoren. Was sind das? Häufig berichten Eltern, mein Kind hat einmal ein brennendes Auto gesehen, fing dann an zu stottern und halten das für die Ursache. Das ist der Auslöser, aber nicht die Ursache. Irgendein anderer Auslöser hätte ebenfalls das Stottern hervorgerufen, aber natürlich sucht man, dann attribuiert man gern irgendein Ereignis zu den Geschehen. Psychogenes Stottern übrigens entsteht mit höchster Wahrscheinlichkeit erst nach der Pubertät, dieses, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und diese üblichen Auslöser lösen meistens auch kein psychogenes Stottern aus. Aufrechterhaltende Faktoren können beispielsweise im Bereich der Sprachentwicklung liegen. Häufig haben Kinder mit Stottern auch Sprachentwicklungsstörungen im Bereich kognitiver Entwicklungsprobleme, sozialen, emotionalen Entwicklungsstörungen oder eben wirklich ungünstige Interaktionen innerhalb der Familie liegen, sind aber auch keine Ursache. Das Wissen über die Stotterursachen wurde revolutioniert in den letzten zwei Dekaden, würde ich sagen, nicht ganz zwei Dekaden, durch Befunde aus der Neuroanatomie, der funktionellen Bildgebung und der Humangenetik. Mit einem bereits und letztlich bereits in die Therapie. Zur Genetik. Wir haben hier zwei Bereiche, die wir uns genauer angucken wollen. Da haben wir die Verhaltens- oder quantitative Genetik, die erklärt, wie groß ist oder sucht danach, wie groß ist der Unterschied, die Unterschiedlichkeit oder Varianz in einer Population, nicht in einem Menschen selbst, die auf die genetischen Unterschiede, also die Erblichkeit, und welche auf Erfahrungsunterschiede, also die Umweltlichkeit, zurückzuführen ist. Die Molekulargenetik, die biologische Genetik, sucht, welche Gen oder Genorte oder Allele sind an der Entstehung und Ausprägung von Stottern beteiligt. Aus der Verhaltensgenetik ist für die Amplitz-Zwillingsstudien vor allem australische Feldstudie, eine große Feldstudie, oder das dänische Zwillingsregister mit über 17.000 Zwillingen, haben eine große Menge Stottern untersucht. In dieser australischen initialen Feldstudie war zum Beispiel ein Item, da ging es ums Sprechen und wurde Stottern auch mit erfasst. Und dann daran fand man heraus, dass die Konkordanzwerte, also das gleichzeitige Auftreten von Stottern, wenn der eine Zwilling es hat, dann hat es der andere auch, bei 52% liegt. Bei zwei Zwillingen, die ja wie Geschwister eigentlich zählen, nicht Zwillingsgeschwister, 12%. Auch die Konkordanz für die Remission war bei eineiigen Zwillingen lag bei 54%. Das heißt, wenn sich bei einem Zwilling das Stottern zurückbildete, bildete sich mit einer Wahrscheinlichkeit in einer Population von 54% auch beim anderen das Stottern zurück. Bei zweieigen waren es wieder nur 24%. Wenn Stottern bei Verwandten ersten Grades auf wenn jemand in der Verwandtschaft stottert, dann hat ein Verwandter ersten Grades mit 15%iger Wahrscheinlichkeit auch ein Stottern, ansonsten eben nur bei 5% Inzidenz in der normalen Population. Die Umwelteinflüsse unterscheiden zwischen geteilter Umwelt, also zum Beispiel innerhalb einer Familie, und nicht geteilter Umwelt. Das ist eine sehr weite Auslegung, enger ausgelegt ist sogar die nicht geteilte Umwelt, alles was außerhalb der Zelle stattfindet. Aber hier reden wir mal von der Verhaltensgenetik, und da ist die nicht familiengemeinsame Umwelt oder die familiengemeinsame Umwelt, die geteilte Umwelt. Und es zeigt sich, dass ganz unabhängig, dass es nicht die familiengemeinsame Umwelt ist, also die Umwelt, die Geschwister gleichermaßen vorfinden, die Stottern mit beeinflusst. Die kindliche Sprachumwelt in der Familie trägt also nicht wesentlich ursächlich zur Entstehung des Stotterns bei. Also wenn ein Kind stottert, trifft die Eltern daran keine Schuld. Das war immer so die Aussage, die es noch viele, viele Jahre lang im deutschen Sprachraum gab, außer eben ihrer genetischen Linie. Molekulargenetische Befunde sind die, dass man in den letzten Jahren eine Reihe von Genorten fand auf Chromosomen, die mit Stottern assoziiert sind. Einige davon sind spezifisch für Männer, einige sind spezifisch für Frauen. Einige sind spezifisch für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Remission, eine für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Nichtremission. Problem, es ist ein Risikoschwellengesetz, also ein polygenes Geschehen. Je mehr Gene mit kritischen Regionen beteiligt sind, umso größer ist das Risiko für das Stottern, das Ganze auch noch geschlechterspezifisch. Aber diese Gene interagieren auf komplexe, oft noch unbekannte Weise. Deshalb muss man diese Genorte, die man gefunden hat, erstmal replizieren. Und es bislang finden sich keinerlei Replikationen. Leider. Selbst wenn auf bestimmten Chromosomenabschnitten, auf denselben Chromosomenabschnitten Orte neu gefunden wurden, waren das nie die gleichen Orte. Also müssen in großen molekulargenetischen Studien, genomweite Assoziationsstudien nach Replikation gesucht werden, um früh ein hohes Risiko für Stottern zu identifizieren. Reden wir über neuroanatomische Befunde. Das ist nun was ganz anderes. Das fing eigentlich an mit Anne Maunders 2001. Sie zeigte, dass stotternde Erwachsene ein größeres Planum temporale haben als als nicht stotternde und dass sie eine reduzierte Asymmetrie zwischen links- und rechtshemisphärischen auditiven Gebieten, vor allem den Planum temporale, haben. Jetzt gucken wir mal, wo wir das finden. So, das Planum temporale ist eigentlich diese Region hier, gehört mit zum auditorischen Cortex vor allem. Und diese Region ist stark in die Sprache einbezogen und die ist stark lateralisiert. Wir wissen alle, dass Sprache bei uns in der Regel mehr linkshemisphärisch repräsentiert ist und im Laufe der sprachlichen Entwicklung bildet sich eine Asymmetrie zwischen linker und rechter Planum temporale heraus. Das linke linkshemisphärische ist ausgedehnter. Und diese Asymmetrie ist bei stotternden Erwachsenen übrigens noch nicht so stark bei Kindern oder Jugendlichen, aber bei stotternden Erwachsenen nahezu aufgehoben. Das liegt an einer Kompensationsfunktion, auf die kommen wir am Ende noch. So, rechtshemisphärisch finden wir vergrößerte Volumina der weißen Substanz, auch wieder im Planum temporale, aber auch in anderen Regionen. Und wir finden mehr oder abnorme Hirnwindungen in der Region um diese sylvische Fissur, die eben auch in Sprachproduktion, Sprechplanung und Sprachperzeption mit einbezogen sind. Und es finden sich gestörte Faserverbindungen zwischen sprechmotorischen, das ist diese Region hier, Sprechmotorkortex, zwischen auditiven Regionen, wo wir Sprache hören und verstehen, und frontalen, also frontalen und Sprachregionen. Was sind das für Regionen? Nun, das sind einmal Regionen im sekundären Auditor-Hörkortex, also im Hörhirn, wo wir eben Sprache verstehen, die befinden sich in Verbindung mit der Sprechplanungsregion, der sogenannten Broca-Region, wo wir aus Lautpools, die wir haben, Laute auswählen, hervorziehen, die wir zu einem Wort zusammensetzen möchten, nach einem semantischen, also nach einem Wortbedeutungsplan und dazu dann den entsprechenden motorischen Ausführungsplan entwerfen. Dieser Plan sozusagen wird an die Sprechmotorregion weitergegeben, wo die Artikulationsmuskulatur angesteuert wird und ihre Kommandos herbekommt. Und diese drei Regionen sind über Faserverbindungen verbunden, von denen die wichtigste, der sogenannte bogenförmige Faserverbindung Fasciculus arcuatus ist. Man hat übrigens auch bei Kindern, die vom Stottern remittiert waren diese gestörten Faserverbindungen in diesem Fasciculus arcuatus gefunden. Das sind einige einige anatomische Auffälligkeiten und man fragte sich, als man sie hatte, ist das jetzt die Ursache oder Folge des Stotterns? Darauf hat uns Lehrling geführt, dass die Ergebnisse funktioneller Bildgebung, Neuroimaging. Wir hören vorhin schon einiges über funktionelle Bildgebung, das ist einmal die Positronen-Emissionstomographie, wo man mehr- oder Unteraktivierungen im Hirn nachweisen kann mit mäßiger räumlicher Auflösung und zeitlicher Auflösung. Das waren so die ersten Befunde. Und man sah, es gibt ausgedehnte Mehraktivierungen im rechten motorischen Kortex oder auch in kleineren Regionen und auch Unteraktivierungen gegenüber nicht stotternden Personen oder weniger Aktivierung in linkshemisphärischen Sprach- und Hörregionen. Man sah auch, dass sprechflüssigkeitsherstellende Maßnahmen, wenn man die Leute beispielsweise vorsprechen ließ, diese Aktivitätsunterschiede zwischen Stotternden und Nichtstotternden reduziert haben, dass sie aber im Prinzip bestehen blieben. Aber wenn sich Stotternde nur vorstellten, dass sie sprechen, hatten sie bei stummer innerer Sprache diese Mehraktivierung, als würden sie tatsächlich offen sprechen. Dann kamen fMRI-Studien aus meiner eigenen Gruppe dazu, war ich dann noch in Frankfurt, und es gab eine Meta-Analyse, die zeigte eben vor allem das, ich will Sie da nicht langweilen, lesen Sie das durch, also das, was da Stotternde aktivieren eben ähnliche oder dieselben Regionen wie Nicht-Stotternde, aber mehr eben in bestimmten sprechmotorischen Regionen, vor allem im rechtshemisphärischen, dann auch in kleineren Regionen, und haben häufig eine irgendwie andersartige auditorische Aktivierung. Da kommen wir noch dazu. Dann gab es Studien von Rita Salmeli, die zeigte mit Magnetenzephalographie, einer Untersuchungsmethode mit hoher zeitlicher Auflösung, dass es bei Stotternden eine gestörte Reihenfolge von Verarbeitungsschritten in der Sprachproduktion gibt. Und zwar aktivieren wir Nicht-Stotternde zunächst den linken inferioren frontalen Cortex, also unsere Broca-Region, die für die Sprechplanung zuständig ist, und auch noch Nachbarregionen, bevor wir natürlich den Motorkortex aktivieren, der erst die Effektormuskeln ansteuert. Bei Stotternden ist diese Reihenfolge umgekehrt. Es gibt hier also ein ungenaues zeitliches Zusammenspiel zwischen diesen beiden Regionen. Die Erklärung scheint die Fehlverbindung zu sein, diese gestörten Eisenfaserverbindungen, über die ich eben sprach, die diese beiden Regionen verbinden. Martin Sommer hat damals gefunden. So, wir haben in unseren eigenen Studien zunächst Folgendes untersucht. Wir haben stotternde und nicht stotternde Personen in sprechmotorischen Aufgaben und in linguistischen Aufgaben untersucht, und es zeigte sich, alle stotternden Personen und keine nicht stotternde Person zeigte eine Mehraktivierung im sogenannten rechten frontalen Operculum. Das ist Brodmann-Area oder Brodmann-Region in Regionen, die zwischen einteilbar ist, neuroanatomischen 17 auf der rechten Seite, BA17. Und das ist fast das Homolog, aber nicht ganz, also fast das Gegenüber der Broca-Region, aber nicht ganz. Und auch bei der linguistischen Aufgabe war es die einzige Region, die gemeinsam von allen Stottern mehr aktiviert wurde. Gleichzeitig fand man, dass es eine negative Korrelation zwischen der Stotterstärke und dieser Mehraktivierung gab. Das heißt, je stärker jemand stotterte, desto weniger aktivierte er dort und umgekehrt. Das hat uns darauf gebracht, dass das eine Kompensationsregion sein muss, mit der das Hirn versucht, dem Stottern oder irgendeiner primären Läsion, die irgendwo vorliegen muss, entgegenzuwirken. Dann wollten wir gern wissen, wie wirkt sich denn jetzt eine Therapie? Wie sieht das aus im Gehirn? Und wir wussten schon von vorherigen Untersuchungen, dass die Hirnaktivität nach Stotter reduzierenden Therapien in linkshemisphärische Regionen, wo wir ja Minderaktivierungen gefunden hatten, rüberschichtet. Dort, wo sie eigentlich hingehört. Was haben wir gemacht? Wir haben bei stotternden Personen vor einer sprechflüssigkeitsherstellenden Therapie so eine funktionelle Magnetresonanztomographie gemacht und danach und zwei Jahre später, um zu sehen, wie sieht es denn langfristig aus. Dass diese Therapie wirklich etwas bewirkt hat, zeigt sich hier. Vorher haben die Stotternden ca. 10% aller Silben, die sie gesprochen haben, gestottert vor der Therapie. Direkt nach der Therapie weniger als 1%, das gilt auch bei uns Nicht-Stotternden als das Maß für normale, unflüssige. Flüssigkeiten, steuertypische Unflüssigkeiten übrigens. Aber nach etwa 2 Jahren war das ungefähr auf 1,7% wieder angestiegen. Hören wir uns mal an, wie so eine Therapie überhaupt wirkt und wie so ein Stottern überhaupt gehen kann. Ich spiele Ihnen mal einen Stotternden vor der Therapie mit starken Blocks. Und dann sehen Sie mal, wie diese Leute doch gehandicapt waren.
Karlsruhe Universität.
Ich glaube, ich kann das abbrechen. Sie sehen, er braucht die Minuten, um einen Satz herauszubekommen. Das ist natürlich vollkommen gehindert in all seinen sozialen Aktivitäten. Während dieser Therapie, dieser Fluency Shaping Therapie, über die ich spreche, lernen die Leute neue sprechmotorische Muster. Sie lernen vor einem Computer sitzend, mit weichen Stimmansätzen, langsam rhythmisiert, wie mit einem Taktgeber. Sie sehen so ein Template, wo Sie jede Silbe in ein 2-Sekunden-Muster einpassen müssen. Mit dem weichen Stimmeinsatz klingt es ja so. Und so weiter. Damit überlernen Sie in einer Intensivtherapie, die über Wochen geht, Ihre alten Sprechmuster. Das ist extrem schwierig. Und es klingt dann ungefähr so, mitten in der Therapie, klingt ja etwa so.
Qualitätssicherung der Kasseler Schottertherapie. In einem neuerlichen Besuch der FDP-Landtagsfraktion an der Universität, die Gesamthochschule Kassel, waren die Fraktion...
Das ist am Ende der Therapie. Es klingt nicht ganz natürlich, aber es klingt doch so natürlich, dass der Mensch damit wirklich zurechtkommen kann. Ich spiele noch ein zweites Beispiel vor. Also das ist jemand mit sehr starken Repetitionen. Und das ist jetzt mitten in der Therapie, der andere war nach der Therapie, direkt nach der Therapie. Das sind Regionen, in denen die Stotternden vor der Therapie mehr aktivieren als Nichtstotternde. Und Sie sehen, das sind fast vorwiegend rechtshemisphärische Regionen im Hirn. Nach der Therapie aktivieren Stotternde noch viel mehr Regionen mehr als Nichtstotternde, übrigens fast keine weniger als Nichtstotternde, also viel mehr als Nichtstotternde, aber nunmehr weitgehend in der linken Hemisphäre. Nach 2 Jahren, das ist mal so ein Bild, vor der Therapie direkt danach und 2 Jahre später, mit dieser leichten Rückkehr der Sprechunflüssigkeiten, geht auch ein Teil der Aktivierung wieder auf die rechte Seite zurück. Aber direkt nach der Therapie ist es eben deutlich stark linkshemisphärisch. Hingegen konnte man zeigen, dass also linkshemisphärisch Unteraktivierungen da sind, bei sprechmotorischen Aufgaben im linken, sogenannten präzentralen Kortex, und die ändern sich überhaupt nicht über die Jahre. Immer dasselbe. Das ist auch nach 2 Jahren unverändert. Und auch bei einer linguistischen Aufgabe gibt es diese Unteraktivierung, die kein bisschen ihr Bild ändern über 2 Jahre. Das weist darauf hin, dass es offensichtlich, dass da offensichtlich Läsionen sind, die nicht repariert werden können. Das sind die primären Läsionen, die Stotternde offensichtlich aufgrund ihres genetischen Defektes im Hirn zeigen. So, und die Mehraktivierung, das ist eine mehr, ja, idiosynkratisch, eine mehr von der Person selber abhängende Kompensation. Und die ist auch nach 2 Jahren, beispielsweise dieses Bild, noch stärker, deutlich stärker als vor der Therapie. Wenn man innerhalb der Personen sich das anschaut, das bedeutet, es wird niemals ganz automatisiert. Dieses neue Sprechmuster muss geübt werden. Immer wieder hervorgeholt werden, trainiert werden, sonst geht es verloren. Wenn man es nicht anwendet, geht es verloren. Es ist wie mit einem Instrument üben. Was wir hier noch sehen, ist schwere Stotternde, das ist leichte Stotternde. Hier aktivieren leicht Stotternde mehr als schwer Stotternde. Wir suchen also viel effektiver und viel mehr Kompensationsregionen als nicht Stotternde, als Personen, die nicht so gut mit ihrem Stottern fertig werden. Ich bin schon über der Zeit. Gut, dann will ich jetzt ganz schnell nur noch 3 kleine Diaspekte. Das eine ist das, man konnte zeigen, dass die Aktivitäten um die Regionen direkt herum stattfinden, in denen die Läsionen sind. Das ist übrigens auch beim Schlaganfall so. Eine effektive Kompensation, eine Wiederherstellung von Funktionen, wenn die Läsion nicht selber repariert werden kann, umgibt diese Region und reaktiviert linkshemisphärische Netzwerke, wo die Sprachproduktion hingehört. Dann haben wir eine Untersuchung gemacht, das muss jetzt alles weg, keine Zeit, sich um die Basalganglien zu kümmern, aber wir wollten wissen, wie ist es denn eigentlich mit Leuten, die vom Stottern möglichst in der Erwachsenenzeit sich erholt haben, also das Stottern losgeworden sind und möglichst spontan. Wir wollten wissen, was sind die guten Regionen, auf die unsere Therapie abzielen muss. Und dort konnte man also zeigen, wir haben also untersucht, Stotternde versus Nicht-Stotternde, versus Stotternde vor, nach und später nach der Therapie, das war eine neue Gruppe, mit der haben wir auch unsere Ergebnisse repliziert, versus Leute, die eben das Stottern spontan verloren haben. Und erstens fanden wir bei Stottern noch einen sehr interessanten Befund, nämlich eine Region, wo die graue Substanz im inferioren Kortex dicht an der Broca-Region dünner ist als bei Nicht-Stotternden. Das war ein neuroanatomischer Befund und positiv mit der Stotterstärke korrelierte. Je stärker jemand stotterte, umso dünner ist diese Region, übrigens auch bereits bei Kindern. Das sind also 2 hauptsächliche Befunde in der Neuroanatomie oder Neuromorphologie, diese Ausdünnung des Inferioren im inferioren Frontalkortex und die Läsionen in den weißen Faserregionen. Und funktionell fanden wir, es gibt eine einzige Region, die unterscheidet die remittierten Stotternden von den Nicht-Stotternden und von den Noch-Stotternden, und die ist das linke frontale Operculum, die linke BA, oh, ich habe vorhin 17 gesagt, 47 meine ich, die linke BA 47. Was macht die? Zusammen mit der vorderen Insel, anterioren Insel, sind diese Regionen für die sprechmotorische Integration unseres auditorischen Feedbacks in den Sprechmotorplan zuständig. Während wir sprechen, hören wir auch uns ständig sprechen, müssen dabei aber ständig neue Motorpläne erzeugen, um das nächste Wort hervorzubringen. Bei Stotternden weiß man, ist dieses auditorische Feedback gestört. Wenn man Stotternden beispielsweise die eigene Sprache verzögert zurückmeldet über bestimmte Apparaturen, dann werden sie flüssig. Wenn man das mit uns machen würde, würden wir unflüssig sprechen. Diese Region, dieses linke Frontaloperkel, das ist zum Beispiel zuständig, wenn man gegen einen Rhythmus halten muss, gegen einen störenden Gegenrhythmus. Diese Einfassung des auditorischen Feedbacks in den motorischen Plan, das ist eine der Hauptaufgaben. Und das ist der einzige Marker, den wir haben für eine Langzeitmission. So, vielleicht das, was wir alles weg. Drei Wege, mit denen das Hirn das Stottern bekämpft. Jemand, der stottert, macht einen wenig erfolgreichen Versuch durch kontralaterale Hirnregionen in der rechten Hirnhemisphäre mit linkshemisphärischen hirnanatomischen Defekten fertig zu werden. Schafft er aber nicht ganz, denn die Leute stottern ja noch, trotz dieser Aktivität in diesem rechten frontalen Umfangen. Spontan repetierte Stotterer sind in der Lage, erfolgreich alternative Netzwerke um die Region herum zu engagieren, insbesondere eben dieses linksorbitofrontale BA47. Und die kontrolliert eben diesen rechtmotorischen Output durch die anteriore Insel und die Basalganglien. Die bin ich jetzt, konnte ich nicht einnehmen. Eine Verhaltenstherapie normalisiert die Aktivierung in beiden Hemisphären, aber bezieht eben diesen linken orbitofrontalen Cortex nicht ein. Und deshalb gibt es häufig nach einer Therapie wieder einen Relaps. Die Leute fangen wieder an zu stottern nach einiger Zeit. Oder wenn sie es eben nicht üben und brauchen häufig mehrfach in ihrem Leben Therapien. Wenn es uns also gelingt, dieses linksfrontale Operkulum zu aktivieren in der Therapie, dann hätten wir etwas, was eine langdauernde Bewegung des Schnüffelns möglich erscheinen lässt. So, dabei belasse ich erstmal und verabschiede mich mit einem paar berühmten Stottern.